für die wunderbaren Lieder, auch das gerade eben gesungene. Jesus erreicht dir die Retterhand. Das ist wirklich die wunderbare Botschaft, zu wissen, dass da ein Angebot ist, Rettung zu finden, Rettung zu erhalten, wo Not ist. Wir haben als Thema, hat Pastor Jeff gesagt heute Abend, warum ist Gott so wichtig? Tut er irgendetwas für den Menschen? Und ich möchte von Herzen sagen, oh ja, oh ja. Er tut etwas für den Menschen. Er hat schon alles getan in Jesus Christus. Daher kann er uns die Retterhand anbieten. Und wie wir hören durften aus dem Zeugnis, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, er wirkt heute, er wirkt in unserem Leben, er spricht zu uns, wie wir gestern Abend auch gehört haben, durch sein Wort. Er bemüht sich sehr um jeden einzelnen Menschen. Wenn du hier heute Abend bist, freue ich mich sehr, dass du gekommen bist, dass du den Weg gemacht hast. Ich weiß nicht, wie dein Tag gewesen ist, was du erlebt hast. Jeder von uns hat das eine oder andere erlebt und vielleicht waren die Gedanken sehr beschäftigt mit dem, was abgegangen ist, die Probleme, die uns getroffen haben oder begegnet sind. Aber jetzt ist es schön, dass wir uns hinsetzen dürfen und hoffentlich können wir das andere alles ablegen und uns Zeit nehmen, auf das zu hören, was Gott zu uns sagen möchte. Im Leben ist es so, dass wir oftmals Schwierigkeiten oder Probleme erkennen und sie uns eine Herausforderung darstellen. Wie gesagt wurde, ich darf in Camp Impact mitdienen und das ist ein altes GST-Lager, das jetzt hergerichtet wird, also aufgebaut wird, GST, Gesellschaft für Sport und Technik aus der DDR-Zeit. Im Internet unter Google Maps heißt es eine DDR-Reliquie. Oder, ja, Reliquie? Was ist das? Ich weiß nicht, ob das genau der richtige Ausdruck ist, aber ja, auf jeden Fall irgendwas aus der DDR, aus der alten Zeit. Und Gott sei Dank, das sage ich bewusst, nicht als Floskel, Gott sei Dank wird es jetzt verwandelt in ein christliches Freizeitanwesen. Und da haben wir immer wieder Probleme und Herausforderungen. Wir nennen sie gerne Herausforderungen, Probleme, klingt so negativ. Aber es sind doch oft Probleme und wir wissen nicht, wie weiter. Kommt irgendein Hindernis? Gestern haben sie gebaggert und auf einmal war da ein Betonschacht und sie mussten eigentlich durch und dann, was macht man da? Und dann steht man zusammen und was passiert? Es gibt so 3, 4, 5 Meinungen, da wo 2 Leute sind, wo mehr Leute sind, gibt es noch mehr Meinungen. Überlegungen, wie kann man das lösen? Und erstmal quatscht man eine Runde und vielleicht suchen wir noch eine Kaffeetasse und das hilft auch noch. Und da sucht dann die Lösung. Wichtig ist aber dann, dass man die richtige Lösung findet. Und in manchen Situationen gibt es mehrere Lösungen und man kann es so oder mal so machen. Aber in manchen Situationen ist es wirklich so, da gibt es eigentlich nur eine Lösung. Eine Lösung. Eine zweite gibt es nicht. Ich habe über Apollo 13 nachgelesen. Ich konnte nicht alles lesen. Aber ich weiß, dass Apollo 13 eine Rakete war, ja. Eine Raumfahrtmission, sagen wir so, okay? Und die war draußen im All und der Spruch, den werden wir nicht vergessen, der ist immer wieder, Houston, wir haben ein Problem. Okay, und da war irgendwas explodiert und da ging alles schief sozusagen. Da gibt es, glaube ich, auch einen Film darüber. Und die Frage war, werden sie es überleben, wieder diesen Eintritt in die Erdatmosphäre oder wird alles kaputt gehen? Manche Dinge sind so, dass es nur eine Lösung gibt. Ich weiß nicht, wie viele von euch gerne Skifahren gehen. Ich habe das sehr gerne. Ich mache das sehr gerne in die Schweizer Alpen, vielleicht auch Österreich. Bei uns ist meistens die Schweiz. Und mit einer Gondel oder irgendeinem Fahrzeug in die Berge, weil hochwandern, so wie man das ursprünglich mal gemacht hat, das wäre zu anstrengend für mich. Aber man fährt dann sehr gemütlich in etwas hoch und genießt dann die herrliche Alpenlandschaft. Vor ein paar Jahren ging es so einigen Skifahrern und Snowboardern, sie stiegen in eine Zahnradbahn ein, um diesen Berg hinaufzufahren, um dort einen Tag zu erleben miteinander. Und der letzte Abschnitt war in einem Tunnel, kein Tageslicht, und freute sich dann auf das, wenn man oben ankommt. Aber in diesem Tunnel geschah dann ein Unglück. Und irgendwas entzündete sich in einem der hinteren Waggons und ein Feuer entstand, am Anfang noch nicht, so besorgniserregend, dass man alle in Panik gerieten, aber das Fahrzeug blieb stehen und die Menschen suchten dann einen Ausweg und beratschlagten miteinander. Und das Gros der Gruppe entschied sich, in dem Tunnel hochzugehen, dem Ziel entgegen, das wohl sehr nahe noch liegen sollte. Ein paar wenige entschieden, eine andere Lösung zu suchen, und das war, wieder den Berg abzusteigen, also aus dem Tunnel herunterzulaufen, immer noch im Dunkeln, aber dem entgegen, wo man mal vorher reingefahren ist. Zwei Möglichkeiten. Alle wollten überleben. Es stellte sich später fest, nur eine Möglichkeit war die richtige. Nämlich die, die es gewählt hatten, den Berg wieder runterzugehen, weil der Luftzug, der in diesem Tunnel war, die Flammen dann in dem Tunnel hinauftrug und die Menschen dann zu Asche versetzte. Ein tragischer Fehler. Eine furchtbare Entscheidung, aber in dieser Situation, könnte man sagen, konnte man nicht wissen. Manche haben überlegt und kamen zu dem Schluss, aber konnte man nicht wissen. Wir alle stehen in unserem Leben in dieser Welt, wie auch mitgeteilt wurde, in diesem Zustand der Sünde. Wir sind in Sünde geboren. Die Bibel sagt uns, denn alle haben gesündigt und mangeln den Ruhm, den sie bei Gott haben sollten. Das heißt, wir haben ein Defizit bei Gott, ein Mangel, wie auch gesagt worden ist. Und wie auch in meinem Leben und wie in dem Leben eines jeden Menschen ist. Wir haben einen Notzustand. Und es heißt weiter in dem Wort Gottes, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich weiß nicht, ob das Bild von der Zahnradbahn wirklich alles so eins zu eins vergleichbar ist, aber für mich war es doch ein ähnlicher Vergleich mindestens. Dass die Menschen in Not waren, sie brauchten eine Lösung. Wir sind in Not, wir brauchen eine Lösung. Und hier gibt es gab nur eine richtige Lösung. Und die war in dem Tunnel nach unten. Und in dem Wort Gottes finden wir auch eine Antwort dazu. Und das wollen wir heute Abend zusammen betrachten. Ein junger Mann kam zu dem Herrn Jesus, als er auf dieser Erde war. Und er erkannte seine Not in seinem Leben. Und wir lesen davon in Matthäus, in dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 19, und ich möchte diesen Abschnitt heute Abend lesen. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er wollte dieses ewige Leben haben, die, wir können sagen, Rettung haben. Seine Frage war: Was soll ich tun? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und hier wieder in diesem Absatz sehen wir und hören wir davon, wie Gott so vieles für den Menschen tut. Hier auch in der Unterweisung des Herrn Jesu Christi. Aber dieser reiche Jüngling kam zu dem Herrn Jesus und er wollte eine Antwort auf seine Frage: Wie erhalte ich ewiges Leben? Wo finde ich ewiges Leben? Was muss ich tun? Und Jesus, möchte ich hier sagen, sah das Herz dieses jungen Mannes. Er kannte, was seine Not war, was ihn bewegte, wo er seinen Ansatz fand und suchte und ging so auf diesen jungen Mann ein. Er war gekommen und hatte gesagt, was? Was muss ich tun? Er wollte irgendetwas leisten, etwas tun, dass er ewiges Leben bekommen würde. Diese Denkweise des Jünglings ist eine, die sehr weit verbreitet ist. Ich möchte sagen, dass wir als Menschen alle so ein bisschen dieses Anliegen haben, dass wenn wir etwas empfangen, wir wollen etwas dafür tun. Wir wollen nicht sozusagen in der Schuld stehen oder irgendwie etwas erhalten, wofür wir nicht etwas geleistet haben. Grundsätzlich so in diesem Sinn. Und er wollte etwas tun. Und Jesus sagt zu ihm, so halte die Gebote, wenn du die Gebote Gottes fehlerfrei hältst. Was waren diese Gebote, die der Herr Jesus ihm hier sagt? Das waren die zweite Hälfte, können wir sagen, der 10 Gebote. Die 10 Gebote kann man teilen in den ersten Teil, das unsere Beziehung zu Gott beinhaltet. Und den zweiten Teil, das unsere Beziehung zu unserem Nächsten oder zu anderen Menschen anspricht. Und er nimmt hier und führt alle die auf, bis auf eins, alle die auf, die in einer Beziehung zum anderen Menschen steht. Weil er gesehen hat, das Herz dieses jungen Mannes, er lebte wirklich auf dieser Welt, wie wir auch zum Schluss dann sehen in diesem Ereignis. Er war sehr in dem Leben verwickelt und seine Gedanken waren nur mit dem befasst. Und so sagte er, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und führt alle auf, die 5., 6., 7., 8. und das 9. Gebot. Das 10. lässt der Herr Jesus noch zurück. Aber er sagt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und schon in diesem letzten Wort, das eigentlich keines der 10 Gebote ist, aber ein Teil der Summa Summarum sozusagen der Gebote, deutete Jesus an, dass er nachdenken sollte über sein Leben, ernsthaft und tiefgründig. Aber was tat dieser junge Mann? Was war seine Reaktion? Seine Reaktion war, dies alles habe ich getan. Er war davon überzeugt, jedenfalls nach erstem Nachdenken, dass er sozusagen es richtig gemacht hatte. Er hatte sich bemüht. Er hatte das getan, diese Gebote zu halten. Aber Gott kannte sein Herz oder Jesus kannte sein Herz. Er wusste, wie es in seinem Herzen und wie es in seinem Leben wirklich war. Und so sehen wir, dass er dies dann ihm aufzeigt. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin und verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Was tat er, indem er diesen Anspruch erhob für diesen Jüngling? Er traf genau den wunden Fleck in seinem Leben. Das, was wirklich sein Leben ergriffen hatte. Das, was seine Gedanken und sein Herz bestimmte. Oder das andere, das konnte er oberflächlich sagen, das habe ich getan. Aber jetzt wurde es konkret. Jetzt sollte er handeln. Und zwar mit dem, was ihm sehr am Herzen lag. Wie wir sehen dann, indem er weggeht davon, traurig, betrübt ist es aus dem Grund, weil er sehr viel hatte. Er war ein Besitzer von vielen Dingen. Und das war das 10. Gebot, das Jesus noch am Anfang nicht mit aufgeführt hatte. Denn im 10. Gebot heißt es, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Dieser junge Mann hatte als seine Schwäche oder seine Sündenschwäche die Liebe zu den Dingen dieser Welt. Das war das, was sein Herz ergriffen hatte. Und Jesus wollte dies ihm merkbar machen, dass er das erkennt in seinem Leben. Und das ist das Wunderbare, dass Gott so in dem Leben der Menschen wirkt. Er erkennt, was unsere Schwächen sind, was unsere Probleme sind, und die sind bei dem einen das eine, bei jemandem anderen etwas andere. Es ist nicht, dass wir alle die gleichen Schwächen und Vorlieben haben. Aber wir haben alle Dinge in unserem Leben, die bestimmt sind von unserem Sündenwesen, die uns ergriffen haben und die uns bestimmen und die zwischen uns und Gott stehen. Und es war nicht so, dass der Herr Jesus gemeint hat, dass dieser Mann gerettet werden könnte, dadurch, dass er alle Gesetze erfüllt. Weil es ist so, dass wir als Menschen das nicht können. Das Gesetz, heißt es in dem Wort Gottes, ist gegeben worden als Lehrmeister. Es weist uns darauf hin, dass wir Mängel haben in unserem Leben. So wie wenn wir auf der Baustelle sind und arbeiten und wir sollen eine Mauer geradeaus hochziehen. Und wenn wir das so anschauen, naja, das sieht nicht schlecht aus, das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber dann holt jemand die Wasserwaage und wir haben auf unserer Baustelle einen jungen Mann, der nimmt es sehr genau. Er ist Metaller und Metaller müssen das so tun, die nehmen alles sehr genau. Und er holt sich dann, er hat bestimmte Werkzeuge, aber jetzt mal, wenn wir bei dem Bild der Mauer bleiben, holt er eine Wasserwaage und hält sie hin. Und wenn ich hinschaue, dann sieht es nicht schlecht aus. Die Blase ist so in etwa in der Mitte. Und er sagt, das ist ja furchtbar, schau mal hin, die Wasserwaage lügt nicht. Und dann stellen wir fest, in der Tat, die Mauer ist schief gemauert worden, weil wir hier etwas haben, das uns darauf hinweist, das uns aufweist, dass wir einen Mangel haben. Und so wie diese Wasserwaage oder wie ein Meterstab oder etwas anderes, so ist das Gesetz, das Gott gegeben hat. Es zeigt uns auf, dass wir einen Mangel haben. Und manchmal ist es mehr als nur ein Mangel. Und dieser junge Mann erkannte, dass er einen Mangel hat in seinem Leben. Und dieser Mangel war seine Sünde, seine Liebe zu den Dingen. Und obwohl er zu dem Herrn Jesus gekommen war und ihn genannt hatte, guter Meister, und Jesus sogar dies angesprochen hat, weil es ist nur einer wirklich gut und das ist Gott, und der junge Mann hätte erwidern können, aha, dann bist du Gott. Das hat er nicht getan, aber der Herr Jesus wollte darauf hinweisen, es gibt nur einen, der wirklich gut ist und vollkommen ist. Und das ist kein Mensch, kein Lehrer, auch wenn er noch so wortgewandt ist oder noch so gut erzählen oder lehren kann. Jesus ist und war Gott, als er in dieser Situation war. Und er konnte das schon annehmen in diesem Sinn, aber er wollte diesem jungen Mann erklären, mit was für Umständen er zu tun hatte. Und dass es viel tiefgehender und viel wichtiger war, als was er vielleicht angenommen hat. Und dieser junge Mann kam und fragte, erkannte, sah, dass das die Forderung war und sah, dass er es nicht erfüllen konnte und ging hinweg traurig, betrübt davon. Und die Lehre, die wir hier sehen, ist, dass Jesus diesem jungen Mann aufzeigt, dass wir als Menschen durch unsere eigenen Werke nicht bestehen können. Durch unsere eigenen Anstrengungen nicht bei Gott bestehen können. In Römer Kapitel 3 möchte ich ein paar Verse lesen. Da heißt es in Römer 3 ab Vers 21 oder vielleicht ab Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist das, was wir gerade festgehalten haben und was dieser Jüngling erkannt hat. Durch das Gesetz hat er erkannt, ich kann das nicht erfüllen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Hier sehen wir, dass das Gesetz gekommen ist und dass wir durch das Gesetz erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir aber auch sehen, dass es eine Lösung gibt und dass es in dem Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist und aufgrund der Gnade Gottes wir Errettung haben können. Die Tatsache ist, so wie Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Der Mensch, der versucht auf eigener Faust, durch eigene Anstrengung, durch eigene Bemühungen bei Gott ja akzeptiert zu werden, wird sicherlich es nicht schaffen. Und das erkannten die Jünger, als die dieses zugehört haben und gesehen haben. Es war anhand dieses Jünglings, der viele Güter hatte und sie verstanden. Und Jesus sagte, ein reicher Mann wird schwer haben, in das Reich Gottes einzukehren. Und dass in diesem Fall ein reicher Mann das Beispiel war, in anderen Fällen eine andere Schwäche da sein würde, die es aber schwer machen würde, dass ein Mensch in den Himmel kommt. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum? Weil Gott eine Lösung gegeben hat für jeden Menschen, auch für den reichen Menschen. Aber es ist nicht der Weg der eigenen Anstrengungen, des eigenen Handelns, sondern Gott hat einen Plan gegeben, von dem wir heute Abend gehört haben in Lied und in Zeugnis, dass er seinen Sohn gegeben hat. Wir kennen den bekannten Vers, oder viele kennen ihn, hoffe ich, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott hat einen Plan in seinem Sohn. Und wer zu ihm kommt und seine Vergebung annimmt, wird ewiges Leben haben. Nun, was ist so anders mit seinem Sohn? Sein Sohn konnte und hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Er hat keine Sünde in seinem Leben. Er konnte die Erwartungen, den Maßstab, den Gott gegeben hat und gesetzt hat, völlig erfüllen, ohne jeglichen Mangel. Und wir sehen das anhand, ich möchte ein Beispiel geben, genau das, was wir gehört haben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Herr Jesus hat dieses Gebot aufs Ganze erfüllt. Da kamen Schriftgelehrte zu dem Herrn Jesus und sagten, was ist das höchste und größte Gebot? Und er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Vermögen und mit deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das hat Jesus Christus erfüllt. Wie hat er das erfüllt? Wenn wir in das Leben des Herrn Jesu Christi hineinschauen, dann sehen wir und betrachten das in den Evangelien und sehen wir, wie er beständig von diesem Verlangen erfüllt war, was zu tun. Den Willen Gottes, den Willen des Vaters. Das beschäftigte ihn mehr als alles andere. Und wir gehen zum Ende seines irdischen Lebens hier, als er in dem Garten Gethsemane war und er wusste, was auf ihn zukam. Und er betete zum Vater und bat, dass, wenn es möglich sei, dass doch dieser Kelch an ihm vorübergehen würde. Aber dann sofort danach, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ging ihm nicht um sich selbst und seine Vorliebe oder das, was er besaß oder das, was er hatte, sondern ganz im Gegenteil. Er war bereit, den Willen seines Vaters zu tun. Und alles, was er einst besessen hatte, als er im Himmel noch war, bei dem himmlischen Vater, so lesen wir durch den Apostel Paulus in dem Philipperbrief, in dem zweiten Kapitel,
hat er aufgegeben und verlassen und hinter sich gelassen und ist in diese Welt gekommen und nahm Knechtsgestalt an.
Wir kommen auf die Weihnachtszeit zu, an der wir gedenken seiner Geburt, seiner Menschwerdung hier. Und er, der König aller Könige ist, kam und wurde geboren in eine Krippe hinein, in einfachste Umstände, in einem Stall. Es ging ihm nie um sich selbst, sondern in völliger Selbsthingabe war er bereit, den Weg zu gehen, den der Vater für ihn bestimmt hatte, schon vor Grundlegung der Welt. Weil Gott, der Vater, ja sehr wohl für den Menschen etwas tut. Er tut sehr viel. Und er hat diesen Plan ausgedacht, wo er bereit war, seinen Sohn zu geben. Am Kreuz, damit er für uns Menschen sein Blut vergießen würde. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir noch über sein Leben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch was? Doch ohne Sünde. Jesus kam in diese Welt, nahm Knechtsgestalt an, lebte unter den Menschen und wurde versucht, so ähnlich wie du und ich, aber gab nie der Versuchung sich hin, sondern lebte ein sündloses Leben. Folgte dem Willen seines Vaters in völliger Selbstlosigkeit, in einer Liebe zum Vater und zu seinem Nächsten. Und gab uns damit die Möglichkeit, Vergebung zu haben bei Gott, dem Vater. Ein Mann kam zu einem Evangelisten Ironside und sagte: Woher wissen Sie, dass unter all den hunderten Religionen der christliche Weg der richtige ist? Die Antwort, die er gab, war: Ich sehe nicht hunderte von Religionen, sondern ich sehe nur zwei. Die Religionen, welche die Erlösung auf eigener Anstrengung basieren, und die Religion, welche die Erlösung auf etwas basiert, das schon für dich getan wurde. Das Christentum ist die einzige Religion der letzten Sorte. Alle anderen Religionen basieren in irgendeiner Weise auf eigene Taten. Manche Menschen sagen, dass es keinen Unterschied gibt unter den Religionen, und das stimmt nicht. Der Islam, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Das Christentum, er wurde gekreuzigt. Die Juden, Jesus war nicht der Messias. Wir als Christen sagen, er ist es. Im Hinduismus, Gott ist oftmals Mensch geworden. Wir Christen sagen, Gott wurde nur einmal Mensch. Im Buddhismus ist das Elend in der Welt, wird das Elend in der Welt enden, wenn wir das Richtige tun. Ein Christ sagt, dass wir nicht das Richtige tun können, sondern dass wir die Wahrheit glauben müssen, um das Richtige dann zu tun. Es gibt schon große Unterschiede zu den Religionen und zu den Aussagen in dieser Welt. Und ich glaube, dass es nur einen Weg gibt zu Gott, dem Vater, versöhnt zu werden mit ihm, und das ist in dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus ist auferstanden. Das ist der größte Beweis, dass Gott sein Werk am Kreuz akzeptiert hat. Paulus schrieb: Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, inhaltlos aber auch euer Glaube. Als der Herr Jesus Christus gekreuzigt wurde und dann in das Grab gelegt worden ist, waren da Menschen da, die das davon gehört haben und auf jeden Fall verhindern wollten, dass er auferstehen würde. Und doch ist er auferstanden und das Grab war leer. Und es gibt viele Möglichkeiten, die ausgedacht werden. Wie konnte das geschehen sein? Was ist da wirklich passiert? Er wird sicherlich nicht auferstanden sein, oder? Waren vielleicht die Juden oder die Römer da und haben ihn gestohlen? Aber wenn man sich das überlegt, das würde keine Logik geben. Sie wollten nicht, dass er fehlt im Grab. Andere sagen, vielleicht war er nicht wirklich tot gewesen. Er war nur ohnmächtig geworden und im kühlen Grab dann war er aufgewacht und aufgestanden und davongegangen. Aber das Grab war verschlossen, da waren Wächter davor und der Tod, den er erlitt am Kreuz, die Peinigung, die er erlitten hat am Kreuz, war so dermaßen stark, dass es nie hätte sein können, dass er nur ohnmächtig geworden war. Die beste Erklärung ist, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Es gibt Menschen in der Vergangenheit, die sich sehr dagegen aufgelehnt haben, dass das, was das Christentum lehrt und sagt, was die Bibel uns sagt, Wahrheit ist. Manche von euch kennen, vielleicht die meisten von euch kennen den Film Ben-Hur. Eine aufregende Geschichte, spannend von Anfang bis Ende. Zwei Männer, die einander kennen und Freunde sind und dann Feinde werden und dann ein Wagenrennen und so weiter. Der Mann, der dieses Buch, denn es wurde zuerst als Buch geschrieben, der dieses Buch geschrieben hat, hat eine interessante Geschichte. Er lebte zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges und er wuchs in einem Elternhaus auf, das gut betucht war, aber sie glaubten nicht an Gott, er glaubte nicht an Gott. Er studierte Jura und letzten Endes, als der Bürgerkrieg ausbrach, war er dann auch ein General und führte seine Männer in dem Krieg, wohl sehr erfolgreich. Aber er war ein Agnostiker. Und er und sein Freund glaubten nicht, dass es einen Gott gibt. Und sie hörten, wie Soldaten sich lustig machten über Jesus Christus und den Glauben an Gott und an die Bibel. Und sie entschieden sich, sie würden sich damit befassen, ernsthaft befassen, das untersuchen und versuchen zu beweisen oder zu widerlegen, dieser Glaube an diesen Herrn Jesus Christus und dass er von den Toten auferstanden ist. Und desto mehr sie forschten, desto mehr erkannten sie, dass es doch wahr ist. Und Lewis Wallace kam zum Glauben. Und als Resultat davon schrieb er dann dieses Buch Ben-Hur. Der Untertitel, der wird oftmals nicht bemerkt, aber der Untertitel heißt A Tale of Christ, eine Geschichte über Christus. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass am Ende dann eine Auferstehungsszene ist, die sehr bewegend ist, die das Herz wirklich ergreift. Man hofft und wünscht, dass die Menschen nicht sterben und sie kommen wieder zu leben. Und er brachte damit zum Ausdruck, dass er an die Auferstehung glaubt. Ein anderes Buch, das vielleicht bekannt ist, Die Bibel im Test, geschrieben von Josh McDowell. Josh McDowell, als er studierte an der Universität, war umgeben von anderen Studenten, die er sehr gut leiden konnte, aber die Christen waren. Er mochte ihre Art, ihre Freundlichkeit und alles, aber er dachte, bei ihnen stimmt es einfach nicht irgendwie im Kopf. Und er wollte das dann widerlegen, das, was sie gesagt haben über diesen Jesus Christus und über die Bibel und dergleichen. Und er fing auch an zu forschen und zu untersuchen die Aussagen der Bibel und stellte dann fest, eins nach dem anderen, dass da überwältigende Beweise waren für das, was gesagt worden ist. Und unter dem Strich kam er dann auch zum Glauben an den Herrn Jesus Christus und nahm ihn an und ist heute ein Verfechter des Glaubens. Und in der Einführung seines Buches schreibt er in dem Vorwort, dass er noch keinen Menschen erlebt hat, der die Fakten aufrichtig prüfte und anschließend leugnete, dass Jesus Christus tatsächlich der Sohn Gottes ist und Heiland des Menschen. Das ist seine Aussage. Ich möchte nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall ist er ein Mann, der einstmals ein Gegner Gottes war und nachdem er ernsthaft das geprüft hat und untersucht hat, zu der Überzeugung kam, dass Jesus Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. 1. Korinther 15, Vers 20 schreibt Paulus, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und diese Tatsache, dass Jesus Christus das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Auferstanden ist aus den Toten und damit den Posaunenschrei von sich gegeben hat, dass ja, er den Willen des Vaters erfüllt hat und die Erlösung vollkommen ist. Am Kreuz rief er noch aus, Tetelestai, es ist vollbracht, es ist gänzlich bezahlt. Nichts muss hinzugefügt werden. Und so hat Jesus dann in seinem Leben hier auf dieser Erde diese Aussage gemacht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Eine positive Aussage, ich bin der Weg. Und falls man es nicht versteht, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er wollte unmissverständlich diese Nachricht den Menschen geben, dass Gott den Menschen liebt und sehr wohl einen Plan gegeben hat, wie sie Erlösung finden können, wie du und wie ich Vergebung für unsere Sünden haben können. Und sie ist in seinem Sohn, nämlich Jesus Christus. Und er ist der einzige Weg. Die Männer, die mit ihm gegangen sind und unter ihm gedient haben und dann am Ende seines Lebens entrüstet waren, schockiert waren, dass er sterben sollte. Wenn ihr euch erinnert an die Geschichte, was geschah in dem Garten Gethsemane, nee, als die Soldaten kamen, was tat Petrus? Er wollte den Herrn Jesus Christus verteidigen und er schlug dem Soldaten ein Ohr ab. Und dann, als er sah, es geht nicht anders, was sind sie dann alle geflohen und hatten Angst, sind in die Nacht geflohen. Aber dieser Petrus ist einer der Zeugen, der gesehen hat, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und sein Leben war völlig umgekrempelt. All die Angst, die er da noch in dem Garten gehabt hat, von dem war keine Spur später, als er immer wieder aufgegriffen wurde, gefangen genommen wurde, ins Gefängnis gesteckt wurde, angedroht wurde, rede nicht mehr, predige nicht mehr von diesem Jesus. Oh, sehr wohl würde er von ihm predigen. Und er sagte vor dem Hohen Rat, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Und der Hohe Rat fand sich zusammen, schickte sie hinaus und sagte, geht mal raus, wir müssen hier beraten. Hat miteinander beraten, was werden wir mit diesem Mann machen? Was werden wir mit diesem Petrus und diesem Johannes tun? Der Pöbel wird sich aufregen, wenn sie so weiterreden. Ja, wir müssen sie bedrohen. Und dann holten sie wieder rein und bedrohten sie, wir werden euch mit eurem Leben bedrohen. Und Petrus sagte, wem soll ich mehr gehorchen? Gott oder dem Menschen? Verstehen wir diese Tatsache, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, Jesus Christus, der am Kreuz für die Menschen gestorben ist. Das ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater. Und das ist die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Wenn wir nicht dieser Botschaft glauben, werden wir ewig verloren gehen. Und so war es, dass ein Petrus und ein Johannes und ein Paulus und einer nach dem anderen bereit waren, ihr Leben für diese Botschaft aufs Spiel zu setzen. Immer wieder im Gefängnis zu landen und letzten Endes, viele von ihnen haben dann auch mit ihrem Leben bezahlt. Aber es ist die einzig wahre Nachricht. Und wenn wir uns auf irgendetwas anderes stützen wollen oder verlassen wollen, auf irgendwelche Werke oder Taten oder so etwas, es wird nie reichen, weil wir so als Menschen kaputt sind, unvollkommen und nicht können. Wir werden das Maß nie erreichen. Wer in einem Gesetz strauchelt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Paulus sagte, denn es ist ein Gott, und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat. Das ist der Mensch, Christus Jesus. Ich weiß nicht, wie du hier heute Abend in diesem Raum gekommen bist, mit einem Herzen, das im Vertrauen auf Jesus Christus gegründet ist, oder mit Fragen in deinem Leben, wie es denn möglich ist, dass du versöhnt wirst mit Gott? Die Bibel gibt uns die Antwort. Es ist nur in Jesus Christus. Es ist in keinem anderen Heil als nur in ihm. In Römer 10, die Verse 9 bis 11 lesen wir: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinen Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerecht zu werden. Denn die Schrift spricht: Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Ich möchte heute Abend einen jeden einladen, sein eigenes Leben zu prüfen, zu fragen: Wie sieht es aus in meiner Beziehung mit dem allein wahren Gott? Auf was verlasse ich mich oder vertraue ich? So manch ein Mensch schaut auf sein Leben und sagt: Naja, ich bin doch gar nicht so schlecht. Ich habe doch dies getan, ich habe doch das getan, ich gebe auch mal in diese Brot für die Weltbüchse oder für diese Kinderheim oder hier gebe ich was und ich bemühe mich um meine Nachbarn und die alten Damen, denen helfe ich auch über die Straße und ich tue so viel Gutes, so viel Gutes, so viel Gutes. Und das war das, was Jesus mit diesem Jüngling angesprochen hat. Er hat versucht, ihm hier klar zu machen: Es ist gut möglich, dass du viel Gutes tust. Aber all dein Gutes tun wird nie hinreichen. Nie. Weil wir alle straucheln in dem Gesetz. Aber Jesus Christus hat es vollkommen erfüllt. Er hat das Gesetz gehalten. Er hat den Willen des Vaters getan. Er liebte seinen Nächsten. Er gab sein Leben für dich und für mich. Und er möchte, dass du sein Angebot, sein Gnadenangebot annimmst und Errettung findest in deinem Leben. Lasst uns zum Schluss beten.